Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute über Bewertungssysteme, geben euch ein paar Filmempfehlungen und sprechen ein paar Kino-News an. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
So, moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Nochmal. Ob man in Kinofilme geht oder nicht, oft guckt man sich dazu ja schöne Bewertungen an. Und da gehen wir nämlich heute auf ein paar Bewertungssysteme ein, die den meisten geläufig sein könnten. Wir nehmen einfach nur die vier größten. Mit dabei ist der Gastgeber...
Niklas, yeah! Und auch dabei ist der wunderbare Moderator und Nachbar meines Vertrauens.
Tom,
yeah. Tom, yeah. Und wer noch dabei ist?
Ist tatsächlich unsere PR-Managerin, ja. Maren. Schreib was ins Mikro.
Hallo.
Hallo. Hi. Sie ist aber business-tätig für uns unterwegs, gerade am Laptop und verfolgt den Podcast nicht mit.
Ja, Bewertungssysteme.
Bewertungssysteme, genau. Welche kennst du denn oder welche vier nehmen wir denn heute ran?
Ja, also es gibt ja immer so die großen zwei, glaube ich, die so jeder kennt, Rotten Tomatoes und IMDb. Mhm. Zwei unterschiedliche Systeme, wovon ich persönlich IMDb bevorzuge, aber da können wir später mal genauer ins Detail gehen. Aber ich dachte, wir gehen erstmal ein bisschen tiefer rein, so ob man Filme überhaupt mit so einfachen Systematiken bewerten kann, weil beruhen ja so grob auf so Sternesystem oder gut und schlecht und jetzt sind Filme ja sehr subjektiv und meiner Meinung nach ist das bei manchen Filmen wirklich, wirklich schwierig und wird der Sache nicht richtig gerecht. Wie siehst du das denn, Tobi?
Ich sehe das komplett genauso. Klar, du kannst einen Film nicht einfach nach gut und schlecht bewerten im Nachhinein, weil immer wenn man sowas macht, dann will man noch seine Sätze loswerden. Dies und das war cool, das und das. Man müsste eigentlich 5000 Kategorien machen mit, wie ähnlich bei den Oscars, finde ich, nach dem bewerten, nach Kamera, nach Licht, nach Story oder auch einfach nach Genre. Genres finde ich auch wieder so ein ganz großes Thema, weil ich finde, Komödien jetzt mit einem Actionfilm zu vergleichen, ist immer super schwierig. Vor allem dann mit dem gleichen Bewertungssystem, ja.
Ja.
Stimmst du mir dazu, Niklas?
Da stimme ich dir zu. Ich finde nur, wofür es halt wichtig ist oder wo ich selber das dann doch gut finde oder anwende, ist, wenn ich unbekannte Filme, also wenn ich zum Beispiel durch Netflix scrolle oder durch Amazon Prime und ich sehe einen Film, der interessant aussieht, dann gucke ich kurz auf IMDb oft, was so grob die Qualität, weil es ist nun mal, es ist dafür gut, ein grobes Gefühl für die Qualität vom Film zu kriegen.
Vollkommen richtig, ja. Und es ist einfach.
Genau, und eigentlich viel mehr bedeuten mir Bewertungssysteme nicht.
Abgesehen von unserem wahnsinnig guten Bewertungssystem.
Dass wir gefühlt jedes Mal, wir sagen immer, ja, ich habe dem 4 Sterne von 5 gegeben, also 8 von 10. Das heißt, eigentlich sagen wir immer beide Skalen so grob. Und
ja, ist richtig, ja.
Naja. Aber die bekannteste ist ja diese 0 bis 10
IMDb-Bewertung.
IMDb-Bewertung, genau, wobei 10 sehr gut ist und 0 sehr schlecht.
Das ist korrekt, ja.
Und die 0 bis 5er ist eigentlich das gleiche, nur mit halben Sternen so.
Im Nachhinein kommt es ungefähr aufs gleiche raus, ja.
Ja.
Bei Letterboxd zum Beispiel ein bisschen mehr aufgesplittet ist, aber ob dadurch jetzt wesentlich bessere Zahlen zustande kommen oder ob man das genauer dadurch hat, ist kritisch, würde ich sagen.
Ja.
Ja, ich dachte, sollen wir einfach mal die durchgehen, die es so gibt? Einfach mal mit IMDb starten?
Warum nicht?
Also jetzt IMDb ist ja so das Fetteste, was es gibt.
So Vor- und Nachteile von IMDb oder was einem daran nervt?
Ja, zum Beispiel das alles, ja. Ja, oder allgemein, ich habe natürlich mich hardcore vorbereitet.
In der Tat sitzt der Tobi hier mit mehreren Blättern Papier.
Ein Blatt Papier.
Mehreren Blättern Papier.
Das andere ist ein Zettel und den hast du auch.
Und was ist eine Blatt Papier von dir gefaltet? Also man könnte argumentieren, das sind jetzt zwei Blätter, zwei Seiten.
Das war nur, weil auf der anderen Seite.
Ach, sie an, die andere Seite ist komplett
bedruckt ist, also von daher.
Okay.
Ja. Nee, aber ganz kurz zu IMDb ist so, wie gesagt, so ein bisschen das bekannteste. Gibt es seit 1990. Ich glaube, das ist nicht so spannend. Also, was wichtig ist, ist es eigentlich Englisch, aber auch eingedeutscht, weil das sind andere Plattformen, sage ich mal nicht. Und es wird lediglich oder ausschließlich von Usern bewertet. Das heißt, wir kommen gleich noch auf die anderen zu sprechen, aber da sind halt, da gehen noch andere Kritiken mit ein und nicht nur User-Wertungen, oder?
Also bei so den anderen Bewertungssystemen.
Genau, ja. Und bei IMDb hast du komplett als User bewertet.
Bewertet. Das, ja. Das ist ja eigentlich direkt ein interessanter Punkt, ne?
Das ist, ist auch ein, finde ich, wichtiger Punkt, den man so im Hinterkopf behalten sollte. Tatsächlich sogar so, dass wenn du viel bewertest bei IMDb, dann wirst du höher eingestuft. Dann haben die auch irgendwelche Algorithmen, dass da keine Trolle sind, sage ich mal, die da immer manipulieren wollen.
Ja, das macht ja Sinn, das wusste ich nicht.
Und jetzt, ich hatte dich eben schon gefragt, der Eigentümer nämlich jetzt von IMDb, also seit, ich glaube, 10, 20 Jahren, nee, seit 10 oder sowas gekauft, ist nämlich Amazon.
Oh Mann.
Und das finde ich.
Ich wollte gerade fragen, ob wir dann ein Rätsel draus machen können.
Ja, hast aber nicht gefragt, weil ich habe schneller geredet. Hättest du es denn erraten?
Ja, wenn du mir vielleicht ein paar Hints gegeben hast, hättest. Aber Amazon ist der Besitzer von IMDb. Also,
ja.
Okay.
Eigentümer.
Das wundert mich.
Und hat das gekauft, sage ich mal, um damals, oder damals, heute halt immer noch, DVDs und alles, sage ich mal, voranzutreiben.
Ja.
Und da ist natürlich eine Frage, ob die irgendwie das, ob die wirklich neutral sind oder ob die Sachen einfliegen. Das finde ich nämlich, keine Ahnung.
Was mich gerade interessieren würde, ist, ob die Bewertungen auf Amazon Prime die von IMDb sind.
Hatte ich mich auch gefragt.
Das glaube ich nämlich nicht.
Und ich glaube auch nicht.
Weil ich meine, schon öfter durchs Amazon Prime durchgescrollt zu haben und irgendeinen guten Film gesehen zu haben und dachte, boah, hier hat ja nur 3 Sterne, was soll das denn für ein Scheiß?
Amazon hat auch 0-5 Sterne, ne?
Ja.
Ja, okay. Müssen wir uns doppeln. Aber ja, ich glaube nicht, dass es auf IMDb beruht, sondern eigen ist, aber IMDb gehört auf jeden Fall Amazon.
Ach krass, das finde ich interessant. In der Tat interessant. Ja. Dann würde man ja eigentlich erwarten, dass sie das zusammen mergen, ne? Und dass man bei Amazon Prime automatisch die IMDb-Bewertungen sieht.
Sieht man die nicht auch? Ja, also nicht bei allen Filmen, aber teilweise? Oder ist das bei Netflix? Bei einem von beiden sieht man auf jeden Fall auch.
Ach stimmt, man sieht beides, ne?
Bewertung.
Stimmt, du hast recht.
Ich weiß aber nicht, ob es Prime oder Netflix ist.
Tja. Aber ja. ich würde von den Bewertungssystemen, die so existieren für Filme, würde ich IMDb bei mir noch am höchsten einschätzen, glaube ich. Also darauf höre ich am meisten, wenn ich dabei bin, grob Filme auszusuchen, die ich mal angucken will.
Geht mir genauso, ja. Also, aber auch einfach, weil ich es drin habe.
Ja, und weil ich finde IMDb super kombiniert, dass du dann direkt durchscrollen kannst, okay, wie ist der Cast, wer hat Regie geführt, also du hast direkt so eine, ich mag, wie die Seite aufgebaut ist, auch wenn sie nicht wunderschön aufgebaut ist, aber.
Ist richtig, ja.
Da hat man schön viele Informationen direkt auf einem Ort.
Genau, und du hast Filme, Serien, du hast News und alles Mögliche da.
Ja.
Also schon ziemlich. Ist ein großes Ding. Hat auch 83 Millionen User. Also registrierte User.
380 Millionen?
83.
83, also so groß 83. Wie Deutschland, IMDb.
Ja. Das sind ausschließlich Deutsche. Ganz Deutschland.
Wie lustig das wäre.
Als kleines Baby kriegst du erstmal deinen IMDb-Account.
Ja.
aber ich sag mal, was siehst du für Nachteile bei IMDb? Hast du da welche oder findest du es?
Ja, das, was ich eben schon angesprochen habe, dass. Ich finde nicht unbedingt, dass man Filme so gut auf einer Skala bewerten kann. Alter.
Allgemein,
ja. Weil ich finde, ich lese immer ganz gerne so kurze Filmkritiken, die dann so ein bisschen wirklich ja, versuchen, so ein bisschen das Feeling vom Film wiederzugeben und zu sagen, was der gut macht, was der schlecht macht. Weil ich finde, diese bloße Zahl ist wirklich nur für die allererste Einschätzung gut. Also nur für dieses Entscheiden, okay, das ist Müll oder das kann ich mir mal näher angucken. Also bei IMDb gehe ich ja grob so alles zwischen 6 und 10, gucke ich mir noch mal näher an von Filmen.
Ja.
Und alles darunter hat schon einen sehr schweren Stand. Also da muss schon irgendwie so ein Marcel Gewehr da mitspielen oder sowas, dass ich mir diesen Film wirklich dann noch angucke.
Touché, ja. Oder der kommt in der Sneak, ja.
Ja, genau. Also das man hat ja auch nur begrenzte Zeit, ne? Und das klingt jetzt so, als würde ich übermorgen sterben oder sowas. Aber nein, aber da will man natürlich schon das Gourmet-Zeug konsumieren quasi.
Ist definitiv richtig, ja.
So, und dafür ist das halt schon ein Hilfsmittel, was ich benutze.
Ja. Und ich sag mal, was bei mir auch übereinstimmt, oft ist es halt auch so. Ich sag mal, jetzt ein Film ab 7 Punkte ist gut, ab 8 Punkte kannst du wirklich sagen, ist richtig gut.
Ja.
Und 9 Punkte hat eigentlich keiner mehr.
Gibt es einen Film mit 9 Punkten?
Ich weiß jetzt nur, der beste ist auf jeden Fall Die Verurteilten. Und wie viel der hat, kann ich in Erfahrung bringen. Mit der IMDb-App.
Ich würde ja sagen, unsere PR-Managerin, die hier neben uns chillt, die könnte sich da mal helfen, aber nee, die ist überfordert, glaube ich. Ja.
9,3 hat Die Verurteilten, ja.
9,3, ja, das ist schon echt.
Aber danach kommen 9,2 und dann 9,0.
Mhm.
Und das war's. Serien sind prinzipiell immer besser bewertet.
Ja, ich weiß noch, dass Tschernobyl da sehr krass eingeschlagen ist. Also Tschernobyl hatte am Anfang irgendwie 9,0 oder 9,1 oder so. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber.
Ja. Das stimmt, nämlich die ersten Bewertungen bei IMDb sind oft positiver und dann geht es langsam rückläufig, weil wahrscheinlich die ganzen Filmfans am Anfang da drin sind, ja. Aber insgesamt hat IMDb jetzt auch mein dicker Nachteil, finde ich. Und das ist auch, weil auch mein Bewertungssystem immer vielleicht so hart rüberkommt.
Dazu muss man jetzt mal sagen, für die Leute, die es nicht wissen, die müssen mal Tobi bei Letterboxd adden. Oder wie heißt du bei Letterboxd, Tobi?
Sag's mal. Toben5000.
Toben5000 bei Letterboxd. Und da könnt ihr mal durchgucken, wie Tobi die Filme bewertet. Also auf einer Skala von 0 bis 5, was Sterne angeht. Und da wird euch auffallen, dass der Toben doch sehr drakonisch unterwegs ist.
Ja, aber den kann ich dir auch direkt den Grund sagen. Und zwar finde ich den Nachteil nämlich bei IMDb sozusagen, eigentlich sind alle Filme, die halbwegs sehenswert sind, sagen wir mal von 5 bis 9.
Ja.
Beziehungsweise eher von 6 bis 8 eigentlich.
Ja.
Und wenn ein Film 1 bis 4 Sterne hat, ist der einfach scheiße. Und dann ist, finde ich, mir egal, ob der super, super, super scheiße ist oder super, super scheiße. Also ein Film mit 1 ist scheiße, ein Film mit 2 ist super scheiße, auch noch 3.
Ah, okay, ich verstehe.
Und insgesamt hast du einfach da den ganzen Müll und das Einzige, was ich mache, ist, ich ziehe sozusagen diese 5 bis 9 weiter auseinander.
Okay.
Und bewerte einen guten Film dann schon mit, zum Beispiel bei, würde ich dem schon 3 oder 4 Punkte geben. Und
von
alles
10
drunter jetzt. Ist schlecht. Genau, von 10.
Ja.
Damit ich, sag ich mal, die guten, die für wichtiger sind, finde ich, besser auseinandersplitten kann.
Ah ja, okay, ist eigentlich kein schlechter Gedanke, ja, hast recht.
Danke.
Ja, danke, Tobi.
Danke, Tobi.
Ja.
Genau, also das ist auch der einzige Grund, warum ich dann auch bei Letterboxd zum Beispiel, 2 ist für mich ein durchschnittlicher guter Film.
Ja.
Und deshalb, ja.
Ich glaube, wir verwirren die Zuhörer damit gerade, dass wir zwischen 5-Sterne-System und 10
wechseln.
Sehr hin und her springen.
Und dass wir Zahlen nutzen.
Genau, ja. Deswegen bin ich dafür, dass wir es noch verwirrter machen und mal auf Rotten Tomatoes mal umschwenken. Oder hast du da bei IMDb noch mehr?
Mehr Fakten? Allgemein, das ist jetzt nicht zwangsweise nur IMDb, aber vor allem da, weil da User-Wertungen sind. Ein Nachteil ist noch, das habe ich gelesen und nicht herausgefunden oder mir erarbeitet, dass insgesamt die Filme oft, ist ein Film schlecht, wird er mit einer super niedrigen Zahl bewertet, ist der Film super gut, wird er super hoch bewertet und ist der Film durchschnittlich, wird er oft gar nicht bewertet. Das ist so ein Nachteil.
Also
dadurch kommen auch nochmal
die Extremer sind da sehr stark vertreten.
Quasi. Genau, also weil einfach man so menschlich gesehen einfach sich entweder super gern aufregt oder super gern irgendwas in die Höhe lobt, aber wenn es egal ist oder mittelmäßig, dann macht man nichts. So unter dem Motto.
Ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich einen besonders guten Film sehe, dann habe ich mehr Lust, die Bewertung dazu zu schreiben oder einzugeben oder einen besonders schlechten Film, als wenn das irgendwas in der Mitte ist, weil da ist das so eine Gleichgültigkeit und dann denkst du dir, ja komm, den vergesse ich einfach.
Ja, genau das, ja. Vielleicht deshalb muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen kritisch bei IMDb sehen, ja.
Ja, stimmt. Aber da haben andere Bewertungssysteme ja ähnliche Probleme mit.
Keine Frage. Anderes Bewertungssystem. Rotten Tomatoes, meintest du.
Verrottete Tomaten. Ja.
Ja. Weißt du, wie es funktioniert?
Ich glaube, du kannst mich da verbessern. Du bist jetzt heute der Experte quasi. Also, so wie ich es richtig verstanden habe, kann man bei Rotten Tomatoes eigentlich, ist es so ein binäres System quasi. Du sagst entweder, der Film ist schlecht oder er ist gut.
Mhm.
Und je nachdem, also die der Score wird quasi aus dem Mittelwert, aus diesen super vielen binären Bewertungen quasi herausgefiltert.
Ja.
Ja, habe ich das richtig
wiedergegeben? Genau, dann gibt es da eine Prozentzahl einfach.
Ja.
Und wenn das dann ab 60% hast du einen guten Film, also einen freshen Film heißt das dann.
Ja.
Da hast du dann so eine, siehst du eine schöne Tomate.
Ja.
Ab 70, 75 so eine tolle Tomate. Und was siehst du unter 60%?
So ein Matschefleck.
Rotten Tomato,
ja. Rotten Tomato,
ja. Genau, ja. Also es ist super einfach.
Das ist ja, aber das spiegelt dann ja das Gleiche wieder, dass es quasi so die Extrema nur gezeigt werden, also gut und schlecht, mhm. aber nicht wie gut und wie schlecht.
Genau, ja.
Deswegen, bei welchem Film war das noch gleich, wo am Anfang, das war ein Comedy-Special von Dave Chappelle. Hast du das zufällig mitbekommen?
Ja, ich weiß, dass es online ist irgendwo, aber ich habe es nicht gesehen.
Da war nämlich die Situation, dass bei Rotten Tomatoes zuerst nur, also der Film oder beziehungsweise das Comedy Special war zuerst nur freigegeben für Kritiker.
Ja.
Und die durften das erstmal nur bewerten. Und die haben das dann alle schlecht bewertet. Es war nur eine sehr begrenzte Zahl, unter 10, also irgendwie 8 oder 9 Kritiker, wenn überhaupt.
Mhm.
Und die haben das alle schlecht bewertet, also hatte der 0% das Comedy Special für die erste Woche oder für die ersten anderthalb. Und dann kamen die ganzen User-Bewertungen dazu und danach war das irgendwie bei 90% oder sowas, weil die Zuschauer es alle super fanden.
Das ist vielleicht so eine Halbwahrheit, weil ein wichtiger Punkt ist noch bei Rotten Tomatoes. Der Score, also diese Prozentzahl, basiert nicht auf User-Wertungen. Für User-Wertungen gibt es nämlich nicht die Tomate, sondern das ist noch so ein Special-Icon, das ist so ein Popcorn mit einer Prozentzahl.
Ah, okay.
Und die Tomaten oder diese Prozentzahl, also den Score, den du eigentlich siehst, beruht rein auf Kritikern. Und zwar entweder, also die nehmen sozusagen aus verschiedenen Zeitungen oder sowas anerkannte Kritiker.
Ja.
Und nur von denen sammeln die das Scoring und packen das zusammen.
Warum sammeln die eigentlich noch nicht unser Scoring?
Noch nicht.
Noch nicht, ne?
Ja. Ja. Ich wollte Rotten Tomatoes auch bald mal anschreiben.
Ja.
Frechheit. Also ich finde, unser Scoring sollte da mindestens mit rein.
Ja.
Und doppelt zählen.
Genau, das ist noch die Frage, von wem von uns drei? Oder auf wen wir mal so Mittelwert dahin schicken. So.
Ich glaube, ja. Wir sind so gut, dass jeder seine Expertise abgeben darf.
Ja, finde ich auch.
Definitiv, ja. Aber das heißt sozusagen, diese Prozentzahl, das sind keine User-Wertungen. Das ist halt einfach wichtig zu wissen, sondern
in der Tat wusste ich das nicht.
Offizielle Kritikerwerte, ja. Aber auch nur nach dem Prinzip gut und schlecht. Das heißt, teilweise nehmen die auch so Kritiken so in Textform.
Ja, das frage ich mich dann, wie die
dann
das...
da raus.
Okay.
Ist gut, ist schlecht.
Weil das kann man ja meistens gar nicht so krass. Also wenn dann zum Beispiel... Ja. Jemand die ganze Zeit schreibt, ja, cinematografisch war das ein wunderschöner Film, die Story war aber kompletter Scheiß.
Ja.
Was nimmst du dann daraus? Ja, schlecht oder was?
Das ist nämlich auch ein großer Kritikpunkt, klar. Allgemein gut und schlecht ist, finde ich, oft schwer zu sagen von einem Film.
Deswegen gehe ich nicht auf Rotten Tomatoes. Oder das ist nicht mein Go-To-Bewertungssystem.
Ja. Ja, ich nutze es auch nicht, aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt für den ersten Eindruck.
Ja, natürlich, also die wirklich guten Sachen filtern sich da trotzdem raus, ne?
Ja, ja.
Also,
Obwohl, zum Beispiel bei IMDb gibt es ja auch diese Top 250 und die stimmen, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber viele Filme, die ich da gesehen habe, finde ich auch wirklich super geil.
Ja.
Und ich sag mal, die Top 3 von Rotten Tomatoes hatte ich mal rausgesucht, das ist auf Platz 1 ist zum Beispiel Black Panther, der definitiv jetzt nicht schlecht ist, aber ich fand den persönlich überhaupt nicht so geil. Lady Bird und dann kommt Citizen Kane. Citizen Kane ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann.
Ich mag Lady Bird auch sehr gerne.
Ja,
aber
auf Platz 2.
Platz 2.
Aller Filme ever.
Ja, das ist...
Sehe ich nicht. Und das ist halt... Ich finde es kritisch, weil...
Ja.
Ich sag mal, wenn alle Kritiker den sozusagen gerade so als gut bewerten und das wirklich alle machen, hat er einfach 100%.
Ich muss ja auch sagen, das ist etwas, was ich an Filmen einfach liebe. Ist, dass manche Filme werden so von der, sag ich mal, den etablierten Kritikern und sowas richtig in den Boden gehatet.
Ja.
Oder werden komplett gesagt, das ist ein scheiß Film und sowas.
Ja.
Aber trotzdem kann die Mehrzahl, also die normalen Kinogänger, können den Film komplett retten. Also die können sagen, so, ja, ist uns komplett egal.
Ja.
Wir finden ihn super und der findet irgendwie sein Publikum bei so einem gewissen Genre oder sowas und so. Und da wird der Film dann komplett gefeiert. Und das finde ich. Also, das ist eine schöne Sache bei Filmen.
Ja.
Was ja bei vielen anderen künstlerischen Sachen oder sowas nicht hast, ne? Da hast du ja oft, wenn die, sag ich mal, etablierten Kritiker da irgendwie was sagen, dass das schlecht ist.
Dann also, ist es schlecht, meinst
du? Dann ist es schlecht, ja genau, wenn du zum Beispiel Bücher nimmst oder Kunst oder sowas. Da kommst, ja, kommst du meistens nicht darüber hinweg, dass die, wenn die Kritiker sagen, das ist Bullshit. Weil die meisten Leute auch nicht, dann nicht so genau einschätzen, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht so und dann.
Ja, kann sein, ja.
Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt so, aber ich habe das Gefühl, bei Filmen kann einfach die Masse sagen, nee, der Film ist gut. Und die Kritiker sagen so, ja, eigentlich ist das Bullshit.
Obwohl es vielleicht noch jetzt mal im direkten Vergleich zu Büchern ein Film, der jetzt nicht so gut kritikt wurde, oh Gott,
kritisiert wurde,
der einfach eine schlechte Kritik bekommen hat,
ja.
Den wirst du dir vielleicht trotzdem angucken, weil du dann anderthalb Stunden weg hast. Ein Buch,
ja, das stimmt,
wo du
ja
wirklich Stunden investierst,
ja,
da sagst du viel eher dann, okay, schlechte Kritik, die Zeit ist es mir nicht wert. Könnte ja ich mir vorstellen, dass es damit auch zusammenhängt.
Nee, das ist ein guter Punkt, Tobi.
Danke, so viel Lob heute von dir. ja. Ja, und sonst wäre doch zu Rotten Tomatoes zu sagen, 25 Millionen haben die, also.
Guck mal, das ist mehr, ja,
bisschen weniger als ein Drittel.
Ist das Schweiz?
Ist ja nicht.
Ich habe keine Ahnung, wie viele Einwohner die Schweiz
hat. Kleiner.
Ja, ne, glaube ich auch.
Maren, Einwohner Schweiz. Danke.
Ja.
Und ist komplett auf Englisch, also ist jetzt nicht eingedeutscht in irgendeiner Art und Weise. Aber für einen schnellen Überblick gut, würde ich sagen. 8,5 Millionen.
8,5 Millionen.
Hat die Schweiz.
Okay.
Merkt euch das, Zuhörer.
Finden wir ein Land, was genau 25 Millionen hat?
Maren?
Nein, warte. Ich will.
Oh, raten.
Lass mal kurz raten.
Kann aber peinlich werden.
Ja, aber kann auch nicht so peinlich werden.
Okay.
Also, ich hätte da zum Beispiel sowas wie Polen oder Tschechien oder sowas. Das könnte so in die Richtung gehen.
Polen hätte ich jetzt eher bei 60 oder so gesagt.
Fast. Ja, doch schon so viel.
Spanien vielleicht, aber bin mir auch unsicher.
Ja, warte, lass mich mal. Was ist mit Holland? Oder? Oh, da guckt das schon nicht. Polen hat 37 ja Millionen, haben wir gerade hier aus dem Off.
Spanien? Oder auch mehr.
Ja.
Moment.
Interessant,
wie wir abschneiden. Ja. Aber man soll ja noch was lernen. 46 Millionen. Oh, habe ich, glaube ich, auch voll daneben.
War ich mit Polen, ja.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Ja.
Usbekistan.
Wäre mein zweiter Gast gewesen. 23,6. Und Irak, okay.
Okay.
Mehr oder weniger.
Ja, da ist es viel schwerer einzuschätzen, wie viele Einwohner die haben.
Ja,
das war. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf einer Landkarte gesehen habe, wie groß der Iran ist.
Ist groß.
Zu meiner Verteidigung ist es schon einige Jahre her. Es ist nicht so, dass ich gestern bei Google Earth geguckt habe oder sowas. Aber als ich irgendwie, in der Oberstufe war das oder sowas, irgendwann mal geguckt habe, wie groß der Iran ist, und du guckst, das ist halt das ehemalige Persische Reich, ne? Wenn du da so ein bisschen in der Geschichte da liest, und das ist arschgroß. Also das ist richtig, richtig riesig, das Land. Iran? Ja. Ja, Einwohner.
Einwohner, ja.
Ja.
Aber flächenmäßig ist es halt gigantisch. Ja, wir bleiben,
wir gehen zum Film zurück, genau. Ja, zurück zum Film.
Das wird sonst nur peinlicher hier. Ja, und bei Rotten Tomatoes gibt es noch so einen, die machen auch so einen Rotten Award. Also die goldene Tomate wird da verliehen.
Ja.
Oscar-mäßig. Finde ich immerhin ganz cool eigentlich.
Ja, obwohl nicht so bekannt ist wie die goldene Himbeere.
Ja, das ist wahr.
Ja.
Ja, können wir auch mal machen hier, die ganzen Oscar-Dinger, Preise. Goldene Palme und was alles gibt, Film, Spielen, Karma, wie man auch immer es ausspricht. Ja, so viel zu Rotten Tomatoes. Also dein Ding ist es nicht ganz.
Nee.
Kann ich verstehen.
Ich würde, Tobi, bei der Thematik.
Ja.
Würde mich mal interessieren, was dich am ehesten dazu bringt, einen Film oder eine Serie zu gucken. Und wenn du nichts davon kennst. Weil ich will das jetzt erfahren, damit ich das irgendwann anwenden kann bei dir.
Wie du mich zu einem
Film. Ja, genau. Wie könnte ich dich am ehesten dazu bringen, einen Film oder eine Serie?
Und was ist, wenn ich jetzt sage, IMDb-Bewertung, dann manipulierst du das irgendwie?
Ja, genau.
Photoshopst das falsch und sagst, hey, der hat einen 9-0. Ja.
Nee, ich überlege nämlich gerade, was ist so der entscheidende Faktor, was mich überzeugt, einen Film zu gucken. Und die Bewertung ist es nicht unbedingt. Also solange die halbwegs in Ordnung ist.
Also ich gucke für einen schnellen Überblick auf jeden Fall bei IMDb rein. Einfach
ja, das hatten wir ja eben schon so grob abgehakt. Das finde
ich cool. Dann Empfehlungen. Und zwar Empfehlungen von Leuten, wo ich weiß, dass sie einen ähnlichen Filmgeschmack haben wie ich.
Ja, aber ist das, also.
Das ist für mich ein großer Punkt.
Ja, für mich auch. Aber oft ist es dann so, dass ich das trotzdem eher auf die lange Bank schiebe. Also so.
Geht so.
Ja, okay.
Also, ich nehme auf jeden Fall Filmempfehlungen immer mit. Also von dir habe ich mir schon viel angeguckt.
Ja, ich habe mir von dir auch schon viel angeguckt.
Wow. Wir spielen uns aber hier den Ball hin und her.
Heute streichen wir unsere Egos sehr, sehr extrem.
Nee, aber schon, wenn so ein paar Leute. Aber auch von, ich habe so.
Also Freunde, würdest du sagen.
Freunde und ich habe auch noch, sag ich mal, so drei Kritiker, die ich verfolge oder Podcast, auf die ich auch viel Wert lege, weil ich da auch weiß, da stimmen wir relativ stark überein.
Darf man da fragen, wer das ist?
Negativ.
Okay, alles klar.
Finde ich, können wir eine extra Folge drüber machen. Allgemein über Kritiker vielleicht mal.
Okay.
Oder?
Okay. Ist verwandt, finde ich, sehr mit Bewertungssystemen. Ist verwandt,
aber ich finde, es gibt ein paar interessante und vielleicht kann man sich dann gegenseitig Empfehlungen. Aber schieß mal los, bei dir.
Nee, wir machen dann eine Folge über Kritiker und reden nur über uns.
Nur über uns.
Weil ich würde uns ja nicht als
Shampoos,
ich würde uns ja nicht als Kritiker bezeichnen, ne, sondern emotionale Filmfans mit Meinungen.
Mit Meinungen.
Mit Meinungen.
Sollen wir uns umbenennen?
Filmfans mit Meinungen.
Mit Meinungen.
Finde ich auch nicht schlecht.
Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ja.
Ach ja.
Oder kritische Kinobesucher.
Ich finde, Experte trifft, das klingt immer so hoch.
Experte finde ich auch zu krass.
Irgendwie. Ja, natürlich sind wir keine Experten. Aber ich sage das immer einfach gerne.
Ja.
Naja.
Okay.
Ja, was hast du denn? Wie ist denn bei dir?
Ja, ich bin gerade in dem Prozess, das rauszufinden, weil es ist gar nicht so einfach bei mir. Oft lasse ich mich auch sehr von meiner momentanen Situation leiten, wenn ich hier auf der Couch sitze und Lust auf einen Film habe.
Ja.
Dann ist es oft so, dass ich dann nicht auf meine Watchlist gucke und da systematisch durchgehe, sondern ich habe oft so ein Grundgefühl gerade und
auf was du Bock hast.
Und genau, grob gesagt, auf was ich Bock habe. So.
Yeah.
Und ich stelle immer wieder fest, dass oft die Empfehlungen, die ich bekomme oder sowas, werden oft bei mir so im Hinterkopf so weggelagert und so, ja, ist ja alles ganz nett. Mhm. Gucke ich dann aber doch nicht. Und wenn ich es doch gucke, ist es meistens viel besser, als ich das dann erwartet habe.
Ja.
Konntest du mir folgen?
Aber ich kann dir genau folgen, tatsächlich, ja.
Ja.
Man muss sich einfach mehr aufraffen für Empfehlungen teilweise.
Ja, und dann daran arbeite ich.
Daran arbeitest du, ja.
Ja,
ja. Ja. Ja, und man lässt sich natürlich man lässt sich auch super viel davon inspirieren, was man so bei Prime und Netflix angezeigt bekommt.
Das ist natürlich leider die andere Seite der Münze, dass man oft einfach das nimmt, was da ist.
Ja. Und die zeigen einem ja auch nach bestimmten Kriterien Sachen anders an. Also jeder User hat ja andere.
Ja, ja.
Und leider gehe ich viel danach, was da gerade ist, auch wenn ich es gerne anders machen würde.
Das ist super interessant. Ich teile mir einen Netflix-Account mit meinem ehemaligen Mitbewohner. Mhm. Und wir haben eigentlich einen vergleichsweise ähnlichen Film- und Seriengeschmack. Man würde also vermuten, dass unsere Netflix-Empfehlungsleisten vergleichsweise ähnlich sind. Also, dass wenn ich in seinen Account reingehe und ich das ein bisschen durchklicke, dass es da so ziemlich das Gleiche kommen sollte.
Ja.
Ist aber nicht so. Ich habe festgestellt, dass wir teilweise, also ihm werden teilweise Filme und Serien angezeigt, die habe ich bei mir noch nie gesehen.
Oh.
Und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Also irgendwas.
Vielleicht hast du die nicht verdient.
Nicht verdient. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie eine weirde Serie guckt oder sowas, dass er so in eine andere Richtung geht vom Genre her oder sowas. Aber ich habe oft schon das Gefühl, dass ich Netflix halb durchgeklickt habe von dem Zeitaufwand, den ich da reingesteckt habe. Und dann gucke ich kurz bei ihm rein und denke so, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Folgt aber, wie kann das sein?
Ah.
Also manchmal lohnt sich der Blick in den Netflix-Account von den anderen.
Müsste ich nochmal machen. Ich habe sogar. Ja, ich teile mir mit drei anderen den.
Offiziell oder?
Was? Ja, wir sind so ein Vierer-Account. Offiziell, okay.
Offiziell. Wir teilen uns den auch offiziell, muss man ja heutzutage dazu
sagen. Ja, aber mit vier ist viel, viel günstiger.
Ja.
Viel, viel günstiger. Von daher empfehle ich das.
Okay. Ist ja oft so, ne? Wenn man
natürlich,
mehr Leute hat, dann sind Sachen günstiger.
Ja, du kannst auch bei anderen, ich habe das ewig nicht mehr gemacht, bei den anderen geguckt tatsächlich.
Ja.
Dringt man da in die Privatsphäre?
Ja, habe ich auch gerade überlegt.
Ich frage mal meine Mitnutzer, ob ich da reingucken darf. Ich weiß, dass ich tatsächlich früher mal, wir das so ein bisschen so gemacht, dass man bei dem anderen rein ist und dann hat man so den absoluten Kinderscheiß einfach angemacht, damit das so unter jetzt weitergucken war.
Ja, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass man so Weil ab und zu guckt man ja auch Sachen, wo du nicht unbedingt willst, dass alle Leute wissen, dass du die guckst. Ne? Und so.
Ja, wir hatten immer diese
Guilty Pleasures. Guilty Pleasures, ja. Folge kann man sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht, welche Nummer es ist, aber und es, man hat schon ein bisschen das Gefühl, wenn man da auf den anderen Account geht, denkt man so, na, was guckst du denn so? Also es ist schon so ein kleines, auf jeden Fall ein kleines Eindringen in die Privatsphäre.
Ja. Ja, ich werde, bevor ich das mache, einfach mal die anderen fragen, ob das in Ordnung ist, auch weil
das
der
ja, das ist auch so, genau das.
Naja.
So weit würde ich dann nicht gehen.
Ja. Aber interessant, interessant.
Wir sind wieder ein bisschen abgedriftet.
Ja,
von,
das machen wir immer gerne.
Abdriften
können wir.
Ja, genau.
Besser als...
Sollen wir noch auf Metacritic eingehen?
Genau, würde ich kurz, weil da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geguckt.
Ich bin da auch nie drauf.
Das ist sozusagen Metakritik, daher kommt der Metascore auch. Das ist eigentlich genau dieses Prinzip aus offiziellen Kritiken, sozusagen diese Sachen oder die Informationen rauszunehmen. Das hat nämlich, also was Rotten Tomatoes eigentlich auch macht, das hat abgelenkt. Was tust du da?
Jetzt muss man
Metacritic, ah, okay.
Den Zuhörern sagen, dass Maren gerade Tobi ablenkt. mit Sachen.
Ach ja. Das ist wie so ein. Nee, das. Nee, egal.
Konzentration, Leute.
Wir also, sind es hat das gleiche Prinzip indirekt wie bei Rotten Tomatoes, außer dass es nicht in gut-schlecht einteilt, sondern es nimmt aus den ganzen Kritiker oder aus den ganzen Kritiken die Prozentzahlen oder 1 von 10 raus und packt das irgendwie alles zusammen.
Okay.
Und da sind dann auch Leute, die lesen Texte, wenn da keine Score bei ist, machen die basierend auf den Texten eine Bewertung.
Das würde ich ja gerne mal sehen, wie die da so eine 70 von einer 69 unterscheiden.
Das kann ich dir nicht sagen.
Ja, ja. Wahrscheinlich kann man da auch nur grob sagen, okay, das sind so 80%.
Ja, ich denke mal, das sind auch grobe Sachen, aber geht auf jeden Fall auch nicht auf Usern, sondern auf offiziellen Kritiken. Und da ist, ich habe jetzt auch nochmal die Top 3 da rausgesucht. Da ist auf Platz 1 zum Beispiel Citizen Kane. Also fand ich spannend, dass der auch da ist. Auf Platz 2 Godfather, also ziemlich nah mit IMDb. Und dann kommt Rear Window, also Fenster zum Hof. Das ist irgendeiner aus den 60ern.
Irgendwie. Jo, den kenne ich, den Film. Der ist gut.
Ja. Das ist cool. Ja, okay.
Sehr cool, ja.
Ich finde, man kann eigentlich mal, wenn man jetzt sich raussuchen will, was man für eine, weiß ich nicht, Seite bevorzugt, könnte man eigentlich mal so auf jede von diesen drei Hauptseiten gehen und so unter den Top-Filmen gucken, was am besten zu einem passt und dann nimmt man das am besten. Hätte ich jetzt vielleicht empfohlen.
Hm.
Mit dem Hintergrund des ganzen Wissens, das wir gerade zugeben. Ja.
Ja.
Also im Nachhinein kommt da auch eine 0 bis 100 Bewertung raus.
Bei Metacritic.
Und zusätzlich eine User-Bewertung von 0 bis 10. Das ist nochmal extern.
Bewertungssysteme.
Ja, Bewertungssysteme.
Das sind schon Sachen, du.
Und dann würde ich zuletzt nur noch auf unser letztes Bewertungssystem, Letterboxd, kurz eingehen. Wir haben also nur noch mal ganz kurz.
Ja,
wir hatten das schon mal als Thema irgendwann
ein
bisschen ausführlicher. Letterboxd, vereinfacht gesagt, ist es Facebook für Filme, ne? So ein bisschen Social Networking für Filme.
Ja, kann man grob so sagen.
Und ich finde, kurz zusammengefasst kann man sagen, ist ein super geiles Prinzip, aber die Umsetzung ist eigentlich scheiße.
Ja, die App ist wirklich nicht perfekt.
Das ist was ziemlich Schades.
Weil, aber was man, ich habe schon öfter mal gehört von verschiedenen Seiten, dass es ein bisschen doof ist, wenn wir den Podcast hier machen, dass die ganzen Filme, die wir erwähnen, dass wir da nicht irgendwie so irgendwo raushauen, welche Filme wir genau da alle behandelt haben. Und bei Letterboxd kann man theoretisch uns folgen oder auch dem Filmpalava-Account, den wir da haben.
Filmpalava-Account, der aber leer ist, noch keine einzige Kritik abgegeben. Also dem erstmal nicht.
Ja.
Aber genau, wie war dein Name nochmal?
Halunke-Niklas.
Halunke-Niklas.
Ja, da habe ich meine.
Bei mir wäre Tom 5000, Manu wäre
TFMM.
TFMM, genau.
Ja.
Und Marcel wäre irgendwas nicht. Mit, also Malone oder so, aber auch
aber nicht ich,
so
aktiv. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Marcel auch, Marcels Account auch leer.
Nicht ganz leer, aber
so wie hier, sein Platz auf der Couch.
So wie er hier ist, ja.
Ja.
Ach ja.
Ja, der Marcel.
Er hatte mal gesagt, er bessert sich, aber das ist, hat dann auch nur einmal geklappt.
Ja, müssen wir mal zur Paartherapie.
Aber was halt bei Letterboxd wirklich cool ist, du siehst, was für was deine ganzen Freunde so von den Filmen sagen. Du hast sozusagen dein eigenes Tagebuch, wann du was gesehen hast, wenn du es richtig einträgst.
Also ich liebe das. Ja. Ich gucke da super gerne rein und gucke so, was hat der Tobi so in letzter Zeit gesehen? Was hat die Manu so in letzter Zeit gesehen? Ja. Was geben die in den Filmen so? Oh, der Tobi hat wieder nur einen Stern gegeben.
Oder du kannst halt auch, gibt viele offizielle Kritiker, die halt auch da sind.
Genau, das finde ich nämlich auch perfekt, dass du da den Kritikern, die du magst, also zum Beispiel den Daniel Schröckert von Rocket Beans oder sowas, kannst du da adden und dann siehst du, okay, der hat den Film gesehen und bewertet die dann auch. Und manche sind da auch wirklich echt aktiv, also da ist wirklich fast jeder Film dann bewertet. Und dann bleibst du immer up to date.
Up to date, ja.
Up to date, ja.
Was schätzt du, wie viele User? Dann darfst du auch mal schätzen.
Letterbox? Ja. Ja, ich würde sagen, das ist so ein so ein guter Vatikanstaat. So 400.000 oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß
ist
nicht.
Ist jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, Vatikanstaat ist viel kleiner.
Ja, glaube ich auch.
Ist das hier nicht so bei 10.000 oder so?
Ja, wahrscheinlich.
Vatikanstaat?
Vatikanstaat, machen. Einwohner Vatikanstaat. Ja.
Wir haben jetzt beide wieder falsch liegen gemacht.
Ja, ich habe überlegt, aber ich dachte so, sind die jenseits einer Million Letterbox?
Die sind ungefähr bei 1 Million.
Okay.
Also schon ziemlich
also Köln.
Viel, viel kleiner. Weniger als Köln, ja.
Und?
Vatikanstadt? 1.000 nur tatsächlich.
Ja. Ich sag ja.
Ja, die sind ja auch winzig.
400.000. Wie viel hat denn Rom? Würde mich jetzt interessiert.
Ja, die sind mal mehr als 1 Million.
Ja, warte, schätz mal. Machen, sag's noch nicht.
Oh Gott, ey, das kann doch so peinlich sein.
Ach, Quatsch. Ist Rom
3,7.
Das ist ein guter Schätzer, glaube ich. Ich sag 5 Millionen. Obwohl, 5 Millionen ist ein bisschen krass.
Wir sollten nochmal einen Filmquiz machen. Manu, mach das Filmquiz. Wir müssen Manu das so sagen.
Manu hört die Folge
Podcast gerne. Nicht hört, genau. Wir schreiben Manu gleich, dass sie den Filmquiz machen soll.
Wie viel habt ihr gesagt?
3,7 und 5.
2,8. 2,8, ja, okay.
So. Ja, war okay. Ja, das sind
Sachen.
Das sind Dinge. Genau, nee, aber damit sind wir so grob mit unserem Bewertungssystem durch.
Ja, und wir kommen zum Fazit. Was haben wir gelernt?
Es muss jeder selber wissen, wo er Bock drauf hat. Ja, ist das so.
Ja, also ich finde IMDb am besten. Und Letterboxd.
Ich nutze IMDb am meisten und Letterboxd. Und ja.
Ja.
Finde eigentlich alles so ein bisschen cool. Aber ich finde, jeder muss echt das seines raussuchen.
Ja, das finde ich auch. Also das Wichtigste ist natürlich, dass man auf die Meinung von Filmpalava wartet. Und
genau, eigentlich sollte man den Podcast hören und das eigentlich. Wir sollten wirklich unseren Letterboxd-Account führen und unser Durchschnitts.
Ja, wir sollten. Eigentlich wäre das sowas für unsere Social Media Expertin.
Nein, das kriegen wir auch noch selber gebacken. Ja. Komm, das nehmen wir uns jetzt vor. Wir
okay. Könnt, nee, das finde ich auch eine
ihr
gute.
Ihr könnt ab bald.
Ja, kein Commitment. Ja,
bloß nicht.
Ab 2020.
Ab demnächst könnt ihr bei Letterboxd Filmpalava folgen und seht unsere Durchschnittsbewertung, wo wir vielleicht, ungefähr immer so ein guter Kompromiss aus uns sein oder aus, ja.
Genau.
Dann seht ihr auch alle Filme, die wir nämlich in letzter Zeit gesehen haben und die wir bei beim Podcast besprochen haben, was vielleicht auch mal ganz cool wäre. Dann haben wir da auch unsere Übersicht selber mal.
Nein, das geht. Tobi, du sprichst viele wahre Sachen heute.
Ja, wir müssen es nur durchziehen.
Ja. Okay. Der Tobi hat hier noch was Wunderbares vorbereitet, was also eigentlich vor langerer Zeit mal als eigene Kategorie hier gedacht war.
Film News.
Film
aktuelles
News. Ja. Brauche ich mir so einen Jingle.
News. Oh Gott, das ist ein guter Jingle. Ja, genau. Wir hauen einfach nochmal ganz kurz so drei Fakten abwechselnd raus.
Ja.
Mit so ein paar Sachen, die gerade vielleicht halbwegs spannend sind.
Diskutieren wir auch kurz darüber oder?
Können wir, aber nur sehr kurz und knapp, würde ich sagen.
Okay, doch.
Kurze Film-News.
Kurze Film-News.
Sollten uns noch einen Namen für diese kurzen Film-News ausdenken.
Ja.
Meinungen von uns. Nein, das sind gar keine Meinungen. Also, und zwar, für ein paar spannend ist zum Beispiel der neue Star Wars Trailer, und zwar nicht vom Star Wars Film, sondern von der Serie The Mandalorian, falls man das so ausspricht.
Ach,
da ist nämlich ein Trailer jetzt seit ein paar Tagen raus, oder seit gestern, von Disney, also der auf Disney Plus dann laufen wird, also auf dem neuen Streaming-Dienst, der noch nicht bei uns online ist, aber ich glaube in den USA ist bald.
Gibt es da ein Datum?
In Deutschland, ich meine, ich habe jetzt im Kopf Anfang nächsten Jahres.
Tobi, das ist aber kein guter Journalismus hier, den du machst.
Viva. Aber im Amiland jetzt diesen Monat oder nächsten, meine ich zumindest, ja. Also wer auf Star Wars Filme steht. 12. November in Amerika. Genau, der Trailer von Mandalorian ist raus.
Ja, habe ich gesehen, fand ich super. Ich bin sehr gespannt und weiß nur noch nicht, wie ich das gucken soll.
Ja. Ist richtig, ja.
Also,
vielleicht kann man sich ja einen Account teilen.
Endlich noch
ein Streaming.
Ja, ich wollte gerade sagen,
Geld zahlt.
Ach, aber ist ja auch dann so ein, ja, müssen wir mal gucken, aber wahrscheinlich kommt man an Disney nicht ganz vorbei, ehrlich gesagt.
Also, apropos Rotten Tomatoes Eigentümer ist Warner Brothers.
Und Warner Brothers gehört zu?
Weiß ich nicht, wollte ich nur mal kurz sagen.
Ja.
Ist mir gerade bei Disney eingefallen. Genau, Anfang 2020 in Deutschland. Disney Plus, Entschuldigung. Vielleicht nochmal kurz.
Ja. Wir sind heute so ein bisschen...
Durcheinander?
Durcheinander, ja.
Das ist Mitte der Woche.
Das ist okay. Müde. Ja.
Ja, und wir müssen das hier die ganze Zeit zu zweit stemmen, wenn unsere anderen beiden Podcast-Mithörer, Mitbetreiber...
Nein. Mithörer. Unsere anderen beiden Podcast-Mithörer.
Oh Gott, das wäre so traurig.
Unsere zwei Zuhörer nicht mehr zuhören.
Die anderen Zuhörer, ja.
Ja.
Ja, die nicht so aktiv sind. Wir müssen ja alles alleine stemmen.
Aber ich fand den, um nochmal
auf den Trailer.
Mandalorian-Trailer zurückzukommen, ich fand den angenehm gritty vom Look her. Also so, das sah für mich sehr, ja, schon ein bisschen mehr so Richtung Rogue One-Style aus, was ich eigentlich sehr gut fand.
Ja, stimmt.
Und man hat im ganzen Trailer nicht das Gesicht vom Protagonisten gesehen.
Ist richtig, ja.
Und das bereitet mir Sorgen. Als das letzte Mal, als es so war im Star Wars Universum, war das Adam Driver als Kylo Ren. Und ich, als jemand, der nicht vorbereitet in diesen Film reingegangen ist, und ich mag Adam Driver, das ist ein sehr guter Schauspieler, aber als er die Maske abgenommen hat, habe ich gesagt, bitte zieh die Maske wieder an. Weil das für mich...
Alle im Saal irgendwie gesagt.
Weil das, ich weiß auch wieder so ein enttäuschtes Seufzen durch den Kino. Oh.
Dabei ist der Typ, mag ich ihn super, super gerne.
Ja, ist ein wunderbarer Schauspieler.
Ja.
Aber ich fand ihn nicht sehr...
Passend da.
Genau.
Ja, weißt du, was du meinst, ja.
Deswegen...
Aber der Trailer gibt dafür nicht allzu viel Infos her, was ich wieder gut finde.
Das genau.
Man kann sich ein
ich bin mal, bei mir ist das so eine etwas zurückhaltende, gespannte, aber optimistische Haltung.
Ich glaube einfach, es ist eine Serie, die Bock machen wird. Ich glaube nicht, dass sie mich umhauen wird. Ja.
Okidoki.
Was ist denn dein New?
Ja, ich habe, du hast mir, also muss man jetzt auch mal wieder den Tobi jetzt zum 10. Mal heute loben. Der hat in seiner Vorbereitung mir so einen kleinen Zettel geschrieben. Aber da stand in der Tat ganz oben was drauf, was mich ein bisschen schockiert hat. Als großer Game of Thrones Fan und gerade auch als großer Fan von den Büchern, steht hier drauf, dass nämlich The Long Night, das ist eine Serie, die auch aus dem Westeros-Universum, also aus dem George R. R. Martin-Universum stammen soll, dass die jetzt doch nicht produziert wird, beziehungsweise dass ein Pilot gedreht wurde, sogar mit Naomi Watts als Schauspielerin dabei, aber dass sie jetzt trotzdem quasi nicht bestellt wurde als Serie. Weißt du da Näheres zu? Oder?
Nee, tatsächlich hatte ich auch kurz nur gelesen und dann musste ich hier rüberkommen zum Podcasten.
Das finde ich sehr schade, weil ich verfolge immer ganz gerne den privaten Blog von dem George R. R. Martin. Den kann man immer lesen, was so, wo seine Gedanken gerade so sind. Und er war da schon sehr, also er hatte da richtig Bock drauf, das hast du gemerkt. So, dass er da involviert ist und auch Lust hatte, das so zu produzieren.
Ja.
Und ich muss auch sagen, nachdem Game of Thrones so ein enttäuschendes Ende hätte, würde ich mit so einer guten, umgesetzten anderen Serie, könnten die vielleicht bei mir zumindest einiges wieder gut machen.
Wieder Hoffnung schöpfen, ja.
Genau.
Ja, genau. Sehe ich genauso. Aber dafür soll ja rauskommen
House of Dragons.
Genau.
Und da soll es um die Targaryens gehen, oder?
Genau, ja. Also genau ist dann nicht zu klar. Aber da steht soweit fest, die drehen kein Pilot, sondern haben direkt, glaube ich, 10 Folgen bestellt.
Echt? Ah, nice. Six. Das ist ja cool.
Ja.
Oh, das wird mich ja.
Weiß nicht, wie dieser Umschwung jetzt
kam. Weißt du, ob das auf dem Buch beruht, dass er zwischendurch publiziert hat, das Fire and Blood?
Ich glaube nämlich ja. Oder ich könnte es mir gut vorstellen.
Finde ich super. Höre ich super gerne als Hörbuch.
Ah, okay.
Weil, habe ich ja schon erzählt, ich höre super gerne so Geschichtshörbücher abends. Also, wenn ich so. Ich weiß nicht, auch so von europäischer Geschichte und sonstiger Geschichte, römischer Geschichte auch super gerne. Mhm. Und irgendwann ist die normale Geschichte ja zu langweilig. Und Fire and Blood ist ja quasi die erfundene Geschichte von Westeros. Also Ist eigentlich so Silmarillion für Westeros. Nicht ganz passend, aber so ähnlich.
Also Silmarillion ist so der Hintergrundstuff von Herr der Ringe.
Genau.
Kennt ja auch nicht jeder, denke ich.
Genau, genau. Und ich finde das sehr beruhigend.
Ja. Ja, ist interessant. Ich wusste nicht, dass das als... Also gibt es das...
Bei Audible.
Bei Audible. Okay. Ja. Ja. Gedanken gelesen.
Hashtag Werbung. Leider nicht.
Leider kriegen wir nichts.
Leider nicht. Okay.
Ja, als nächste kurz New. Allgemein nochmal ganz kurz zum Joker. Und zwar ist das jetzt mittlerweile der erfolgreichste Film aller Zeiten, der ein R-Rating hat. Also der ab... Ist das 16 oder 18?
18, glaube ich.
18, glaube ich. Also der
erfolgreichste
erwachsener Film aller Zeiten.
Davor war es Deadpool, oder?
Genau, davor war es nämlich Deadpool.
Ja.
Ja. Und der ist aktuell irgendwie bei 158 Millionen, also könnte auch die Milliarden noch knacken.
Ja, super. Mich freut immer, wenn so... Steil ab. Ja, mich freut immer, wenn so fast schon Genrefilme so ein Riesenerfolg werden, weil dann wird hoffentlich mehr davon produziert.
Genau, so verdiente Filme, weil viele geile Filme kommen irgendwie nicht so geil an.
Ja.
Oft.
Genau.
Das freut einen das echt, ja.
Genau.
So, was hast du noch?
Ja, du hast mir hier aufgeschrieben, netterweise.
Gott, klasse.
Was denn? Man muss ja hier die Moderationskarte nochmal würdigen. Ja. Matrix 4 wird kommen, allerdings erst 2021.
Ja.
Mit Keanu Reeves?
Oder bin ich mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall ist der John Wick... Produzent, Regisseur oder irgend so ein Typ ist er mit im Boot auf jeden Fall.
Oh, der Stuntman davon wahrscheinlich.
Vielleicht war
der Stuntman. Also nicht der, also der Regisseur, genau, der Regisseur von John Wick ist ein ehemaliger Stuntman. Ich glaube, der hat bei Matrix schon mit dem Keanu Reeves zusammengearbeitet.
Ja, okay, das kann gut sein, ja.
Ich glaube, so ist der Zusammenhang. Und wenn der Matrix machen würde, neun, und nicht die, Kravinsky's Brothers, Sisters.
Da bin ich gerade ehrlich gesagt überfragt.
Weil die sind ja, haben ja einen ganz komischen Turn genommen, nachdem die Matrix 1 gemacht haben. Also Matrix 2 und 3 finde ich jetzt nicht so komplette Katastrophen, wie alle immer sagen, aber ich bin auch kein Fan von dem Film.
Alter Cast, Keanu Reeves dabei.
Nice.
Der Typ geht auch krass ab in letzter Zeit.
Also ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, der hat seine Fanbase in den letzten Jahren mehr als verdoppelt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Also gerade auch die John Wick-Reihe ist super cool. Und super viel Spaß.
Und ist auch bei irgendwelchen PC-Games jetzt so mit dabei.
Ach ja, bei Cyberpunk.
Cyberpunk, genau.
2077.
Ja. Ich glaube, da wird ja auch von allen gefeiert. Und das ist ja, es gibt irgendwie so viele Videos über Keanu Reeves. Was das für ein gutes Herz. Oh Gott, was ist denn heute los? Was das für einfach ein gutmütiger Mensch ist.
Ja.
Ein cooler Typ.
Naja.
Ja, sonst hätte ich noch kurz. Jetzt haben wir noch drei Empfehlungen, einmal von Prime und einmal bei Netflix, die jetzt mehr oder weniger neu sind oder ja auch schon länger gibt, aber die wir mal empfehlen könnten.
Das sollten wir auch zu einer festen Kategorie machen, irgendwie. Die Empfehlungen der Woche in euren Streamingdiensten.
Ja, das müssen wir alle paar Wochen das mal reinbringen, ja.
Ja.
Also allgemein bei Prime 2001 Odyssee im Weltraum, wer es noch nicht gesehen hat, zieht's euch rein, aber bedenkt, der Film ist alt, von Stanley Kubrick und der ist halt langsam eigentlich. Ja. Also die ersten Minuten sind schon.
Ich finde, man muss bei 2001 immer sagen, wenn ihr Spaß an so ein bisschen künstlerischen Filmen habt, ein bisschen tiefergehend, ein bisschen philosophischer, und man sollte vielleicht auch einen Kaffee mitnehmen. So.
Ja, es ist wahr, ja. Aber es ist halt
trotzdem super geiler
Film. Ist ein Klassiker.
Ja.
Dann die Verlegerin, da, ich weiß nicht, ob wir den ganz am Anfang mal hatten, den hatten wir im Kino zusammen gesehen. Glaub ich, so wie du gerade guckst. Kam letztes oder vorletztes Jahr raus.
Ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe, Tobi. Ich kann damit was verbinden, aber ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe.
Ist auf jeden Fall ein ganz spannender Film.
Das heißt, das ist auch eine Empfehlung für mich. Das kommt,
eventuell,
kommt direkt auf die Liste.
Und sonst einfach noch, weil wir schon mal drüber geredet hatten und wer jetzt mal ältere Filme gucken will mit Robert De Niro.
Was ist los, Tobi? Du stolperst heute so ein bisschen über deine Zunge.
Aber hallo, ey. Ja, King of Comedy hat mir
mal geschnackt
und der ist bei Prime zu sehen.
Und das ist bestimmt auch kein Zufall, die Joker gesehen haben, sollten King of Comedy mal gucken. Ja. Da sind sehr viele Parallelen und man merkt, also gerade das Ironische und Lustige daran ist, dass da so eine gewisse Rollenvertauschung drin ist, die doch dem Joker dann noch eine zusätzliche Ebene gibt. Deswegen dicke Empfehlung.
Ja, King of Comedy. Aber ist halt auch ein älterer Film. Muss man, Muss man wissen, wenn man den guckt, finde ich.
Genau.
Ist nicht so actionreich wie die neuen und so schnell.
So, dann habe ich hier noch ein paar Empfehlungen für Netflix. Wer alles kein Prime hat, ich habe festgestellt, dass viele Leute kein Prime haben, in der Tat. Ich dachte eigentlich, dass Amazon Prime so weit verbreitet wäre wie Netflix, aber Netflix ist verbreiteter als Amazon Definitiv, Prime. Definitiv, ja. Deswegen habe ich hier auch die Empfehlung für Amazon Prime, für Netflix. Für Netflix, und zwar Green Book ist dabei, der Oscar-Kandidat von 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat er am besten Film gewonnen? Bin mir gar nicht mehr sicher.
Ich glaube, hatten die nicht knapp verloren.
Gegen wen?
Gegen wen, Maren?
Ich meine,
oder die haben den doch noch, nee, oder die haben den bekommen, aber Viggo Mortensen hat keinen bekommen.
Genau.
Was ich schade fand.
Auf jeden Fall Story von Viggo Mortensen, wie er den Fahrer spielt für einen schwarzen Musiker, gespielt von Mahershala Ali. Super Film, wunderschön gefilmt, kann man sich auf jeden Fall geben.
Gute Laune Film eigentlich. Gute, also ich finde, das ist ein angenehmer Freundschaftsfilm. Bitte?
Best
Picture. Ja, also hat den Oscar auch bekommen.
Ja, genau. Und Dunkirk von Christopher Nolan. Mhm. Auch super guter zweiter Weltkriegsfilm. Muss ich kurz nochmal, weil da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der produziert ja gerade einen ersten Weltkriegsfilm, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Tut er?
Tut er nicht? Nolan?
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Kann sein, dass der gerade irgendwo drin
ist. Oder ich verwechsel ihn wieder mit Peter Jackson. Aussehen. Egal. Ich bin kein Riesenfan von Dunkirk. Ich finde, das
Nicht der beste Nolan.
Ja, ich finde, der hat ein paar super coole Szenen und ein paar super coole ich werde nie vergessen, wie diese Flugzeuge auf den Strand zu fliegen, weil das Sounddesign so heftig war.
Ja.
So.
Sound deswegen, ist auch einer der geilsten Punkte bei Dunkirk.
Ja. Und es ist ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und bei Nolan macht man ja eigentlich nie was verkehrt. Und dann habe ich hier noch das Schweigen der Lämmer mit Anthony Hopkins.
Yep.
Ist, glaube ich, auch der älteste der Hannibal-Filme, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Also ist von 91.
Ist von 91 schon, ne?
Ja.
Das,
dann kam Hannibal und dann Roter Drache, glaube ich.
Ja, kann sein, ja. Und dann Hannibal Rising.
Ja, richtig, aber bei den Anthony-Filmen.
Ja. Ja, nee, Anthony Hopkins immer sichere Nummer. Nachdem ich letztens nochmal Rendezvous mit Joe Black gesehen habe, muss ich sagen, der kann echt jede Rolle spielen. Ja.
Okay.
Ja. Ja. Aber damit sind wir im Groben durch, würde ich sagen, ne?
Damit sind wir durch. Keine Versprecher mehr von mir.
Sicher?
Nein.
Tobi.
Umso schneller wir aufhören, umso sicherer.
Ja, dann rappen wir das hier ab.
Rap.
Und euch noch einen schönen Abend.